Dieses Thema wurde in der Oktobersitzung auch angesprochen, aber der Text der vorläufigen Unterlagen war noch nicht ziemlich weit vom finalen, von der finalen Version, und deswegen wurde das Thema nicht abschließend diskutiert. Daher gibt es auch keinen Stellungnahmenentwurf. Die Frist zur Abgabe der Stellungnahme läuft bis zum 2. April. Stellungnahmen an den EFRA können bis zum 11. März eingereicht werden. Die öffentliche Diskussion findet dazu ebenfalls am 5. Februar statt. Der Text hat sich so ziemlich geändert. EFRAG unterstützt grundsätzlich die vorgeschlagenen Änderungen, weist aber darauf hin, dass vieles aus Basis for Conclusion eigentlich in den Kerntext des Standards gehört. Im Kerntext des Standards nach wie vor wird vorgeschlagen, dass die umsatzbasierte Abschreibungsmethode keine zulässige Abschreibungsmethode sein soll. In Basis von Conclusion wird es dann wiederum revidiert, aber unter bestimmten Umständen dann doch. Und um diesen Widerspruch zu beseitigen, schlägt EFRAG vor, die Paragraphen BC3 bis BC5 diese Begründungen in den Kerntext des Standards zu verlagern. Des Weiteren merkt die EFRAG an, dass die vorgeschlagenen Basis for Conclusions, dass es unklar ist, zu welchem Standard, zu S16 oder 38, die überhaupt gehören oder auch zu beiden. Weiterhin, Entschuldigung, es werden neue Paragraphen 62 in ES16 und 62b und 98b in RS 38 eingefügt. Darin ging es darum, dass die künftige Preisrückgänge ein Indikator dafür sein können, dass ein Indikator für die technische oder wirtschaftliche Veralterung und also für die degressive Abschreibung eines Vermögenswerts. Und hier regt EFRAG an, eine Begründung für die Einfügung der beiden Paragraphen herbeizuführen. In BC6 werden die beiden Paragraphen, also 62b und 98b, fast wiedergegeben, aber eben nicht begründet. So, und eine letzte Anmerkung, es wird der Begriff Unit of Production Method wird geändert in Plural Units of Production Method, und hier schlägt EFRAG vor, dass die Änderung dieser Begriffe auch in den anderen Standards, in denen dieser Begriff vorkommt, vorgenommen werden müssen. Aus meiner Sicht natürlich eine gerechtfertigter Hinweis. Allerdings hat EFRAG in Klammern die Standards, also EFRS1, ERS2 und EFRAG20 angegeben, und da werden eigentlich nur in ERS2 wird der Begriff Unit of Production verwendet, aber im Sinne von each unit of production. Ansonsten wird halt Plural verwendet, und nur in Basis von Conclusions zu EFRS1 in einem einzigen Fall müsste tatsächlich Unit in of Production Singular in Plural geändert werden. Also meiner Sicht, also gerechtfertigter Hinweis, aber die in Klammern angegebenen Standards müssen überprüft werden, ob es denn richtig ist. So, hier hätte ich auch ganz gerne Ihre Anmerkungen insgesamt, weil, wie gesagt, im Oktober war das eine sehr anfängliche Diskussion. Der Text stand auch noch nicht fest, und auch Ihre Einschätzung der Hinweise der EFRAG.
Aussage aus dieser Änderung ist doch die, dass man sagt, du darfst diese Vorgehensweise anwenden, du darfst es nur nicht umsatzbasierte Abschreibung nennen, richtig? Das ist die Quintessenz. Wenn ich mir jetzt vorstelle, und das ist natürlich ein hausgemachtes europäisches Problem, dass bei uns die Basis for Conclusion nicht interessiert wird, würde nie jemand wissen, was da eigentlich drin steht. Mal abgesehen davon, dass diese Basis for Conclusion, die wir hier sehen, ja eine Basis for Conclusion zu diesem Amendment ist. Das heißt, die würde ja auch in keinem späteren Standard stehen. Denn wenn man sich die Basis for Conclusion in IAS 16 oder in IAS 38 anguckt, die da geändert worden ist, dann ist da ja nur das Unit in Units geändert worden. Mehr ist da ja nicht passiert. Das heißt, diese ganze Ratio, unter welchen Bedingungen ich eigentlich diese Number of Viewers oder so etwas als Proxy nehmen darf, verschwindet komplett. Die wird nie irgendwo in irgendeinem Standard auftauchen. Und das halte ich für problematisch. Ja, also sehr zurückhaltend. Ich halte es eigentlich nicht für tolerabel, aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu hart. Ich glaube, dass es ein offener Widerspruch ist, weil vorne halt ganz klar drinsteht, du darfst es nicht machen, und hinten drin steht, also in seltenen Ausnahmefällen darfst du es doch machen. Ja, und die seltenen Ausnahmefälle sind wahrscheinlich für diese Branche der Regelfall. Also das ist also schon allein die Formulierung in rare circumstances oder in rare cases such as, oder wie das dann hinten drin steht, eigentlich nicht sachgerecht ist. Also ich würde das auf jeden Fall auch so sehen, dass das, was hinten in der Basis for Conclusion zu diesem Amendment drin steht, auf jeden Fall inhaltlich vorne hineingehört. Dann muss man es an der Stelle halt umformulieren und nicht sagen, dass eine Methodik, die praktisch nicht einen Verbrauch widerspiegelt, sondern im Grunde genommen fußt auf zukünftigen Ertragsmustern, dem Grunde nach unzulässig ist. Wenn allerdings die Größen für den Verbrauch und die Größe für das zukünftige Ertragsmuster zufälligerweise identisch sind, dann stellt natürlich die Zahl dieser zukünftigen Zuschauer ein zulässiges Proxy für den Verbrauch dar. Und nichts anderes soll ja hier auch gesagt werden. Ich finde, dann sollte man es in der Kammer einfach auch klarstellen, dann weiß jeder Bescheid, was gemeint ist.
Ich würde mich ein bisschen schwer tun mit dem, vielleicht das ist nur so flapsig ausgedrückt, Wort so sehr, sehr zufällig. Denn es ist ja nicht so sehr, sehr zufällig, sondern es gibt, so ist zumindest meine Ratio, bestimmte Assets wie Filmrechte, wo wir uns wie bei allen Intangibles ja mit der Konsumation so ein bisschen schwer tun. Und dass die Werbeeinnahmen und das Sinken der potenziellen Werbeeinnahmen als Proxy genommen wird, ich würde das eben, wie gesagt, nicht so unbedingt als so zufällig darstellen. Nein. Also es ist kein Coincidence, sondern es hängt schon etwas näher aneinander.
Also man müsste an der Stelle im Grunde genommen sagen, das wird ja hinten in der Basis for Conclusion auch ausgeführt, dass eigentlich in diesen Fällen die Verwendung der linearen Methode nicht sachgerecht ist. Was ja eigentlich die Ratio in IAS 38 auf den Kopf stellt, weil dort gesagt wird, gehen wir davon aus, dass die lineare Methode im Grunde genommen eigentlich immer die sachgerechteste ist, es sei denn, du findest eine bessere Abbildung im Grunde genommen für den Verbrauch. Und jetzt wird hier nur gesagt, also die lineare Methode ist in diesem Fall auf keinen Fall sachgerecht.
Wir kämpfen aber doch eigentlich noch mehr gegen die progressive als gegen die lineare.
Es ist, ja gut, aber das ist ja keine progressive hier. Es ist ja hier eine degressive. Ja.
Das ist klar, aber ich meine, eine Revenue-Based könnte ja sehr wohl auch eine progressive sein. Das heißt, wenn ich zu meinen Telekommunikationslizenzen oder sowas komme, am Anfang habe ich relativ wenige UMTS-Leute, die überhaupt irgendwas machen. Und ja, natürlich kann ich irgendwo nach dem Matching-Prinzip sagen, wenn ich irgendwann mal meine Millionen Kunden erreicht habe, dann kann ich auch für 1 Million abschreiben, weil das nach meinem Matching-Prinzip mir in der GmbV netter aussieht. Mhm. Aber also, progressiv ist allemal nicht. Linear mag sein, aber ich will ja hiermit gerade die Degressive erhalten.
Aber gibt es irgendwo einen Hinweis in den Standards, wo drin steht, progressiv darfst du nie abschreiben? Du könntest doch, wenn verbrauchsabhängig, wenn ich sage, ich will verbrauchsabhängig abschreiben, dann ist die Frage, wovon hängt der Verbrauch ab? Woran ankere ich das? Das ist ja der Punkt, der hier gemacht wird mit der Diminishing Balance. Ja? Aber ich könnte natürlich auch eine Progressing Balance haben. Warum denn nicht, wenn ich sage, ich habe gerade im Grunde nur so einen Fall, oder?
Aber an dem Punkt sind wir schon mehrfach gewesen, dass die Unit of Production oder was auch immer und oder dass es in einigen Gegenden der Erde, insbesondere am anderen Ende, also wie auch immer, way down under, wohl auch schon mehrfach, insbesondere glaube ich immer wieder bei den Immateriellen, den Gedanken gegeben hat, etwas progressiv zu machen. Und progressiv hat nun mal auch so ein Verluste vor sich herschieben, bei Geschmack.
Ja, also ich meine, allein vom Businessmodell kann man sich das vorstellen, wenn man ein Patent erwirbt und ist zahlt dafür einen relativ hohen Preis, ist aber noch dabei, selber den Launch zu machen, hat also in den ersten 2-3 Jahren eine Hungerstrecke, wo auch der Produktabsatz relativ niedrig ist. Und dass die Länder nach und nach das in den entsprechenden Indikationen zulassen, dann kommen die Revenues eben erst hinterher. Dass man da entsprechende Abschreibungsmuster im Zusammenhang eines Matching Principles sehen könnte, ja, wobei es eben derzeit nicht gemacht wird. Und ich, sagen wir so, andererseits, was wäre denn die Alternative für beispielsweise in der Medienbranche? Also wenn es dort nicht die Möglichkeit geben würde, eine degressive Abschreibung zu tätigen, würde man in einem Impairment-Modell gelangen, was dann zwangsweise auch wieder zu einem ähnlichen Muster führen würde. Das heißt, wenn man linear abschreibt, hätte man in jedem Jahr dann noch ein zusätzliches Impairment.
Das kann man auch einfach, ne? Also es gibt noch die Option, die wird ja dann auch teilweise wahrgenommen, dass man sagt, das ist kein Intangible, das sind Inventories, und dann wird eben mal doch degressiv abgeschrieben. Dort gibt es in der Branche. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück davor. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass ich immer noch nicht überzeugt bin, was ist eigentlich Consumption of Future Economic Benefits. Und die Economic Benefits in einer Maschine oder in einem Recht sind für mich zukünftige Cash Inflows. Ich kaufe mir keine Maschine oder ein Recht, weil ich das so schön finde und die Maschine so toll aussieht und weil die gut riecht oder wie auch immer, sondern ja, gut, das sind jetzt andere Dinge. Das ist Liebhaberei. Das hat nichts mit Cash Inflows zu tun. Das ist auch vollkommen sinnlos und eigentlich vollkommen irrational, so solche Käufe, aber lassen wir das mal. Deswegen, auch wenn ich etwas kaufe, dann bin ich doch auch als Investor und sage, was kriege ich am Ende dabei raus? Das sind meine Economic Benefits. Und solange ich das nicht geklärt habe, finde ich jetzt das, was hier im Moment drin steht, mit, ja, das ist ja keine Consumption, sondern das ist eine Creation of Economic Benefits, nicht ganz so überzeugend. Also man müsste wirklich sich doch mal die Frage stellen, was ist denn eine Consumption of Economic Benefits? Ist das nicht die Nutzung eines Vermögensgegenstandes, um die Cash-Inflows, die insgesamt in diesem Vermögensgegenstand stecken, eben halt rauszuholen? Und wann ich sie rausholen? Das heißt, ist für mich Revenue-based. Gerade bei Intangibles, ja, wo ich eben halt nicht eine Maschine nutze und die sich irgendwie abnutzt, weil, ich sage jetzt mal, was in 62b jetzt vorgeschlagen worden ist, naja, wenn das also die Preise der Units fallen in Zukunft, dann könnte das sein, dass es irgendwas mit Veralterung zu tun hat. Das kann ich natürlich irgendwie auf ein Intangible, auf ein Filmrecht jetzt schlecht anwenden. Oder gut, wie auch immer. Also dann ist natürlich die Frage, was ist die Unit? Ne? Ist das der einzelne Zuschauer? Würde ich nicht sagen, sondern ich habe das Recht, den Film 15 Mal zu zeigen, dann habe ich 15 Units. Ob ich ganz am Ende nur noch 10.000 Zuschauer, am Anfang 10 Millionen, interessiert mich da nicht. Das heißt, ich müsste dann wieder linear abschreiben. Ja?
Das sehe ich genau anders, weil ich glaube, dass der Wert pro Unit ein anderer ist. Ich habe vielleicht.
Ja, aber darauf kommt es nicht an, auf den Wert. Das ist genau der Punkt.
Doch, da bin ich schon der Meinung, dass es darauf ankommt. Ja. Denn wenn ich mir die Frage stelle.
Aber hier nach dem, was hier drin steht.
Hier nicht drin, ja, das ist richtig. Ja. Aber wenn ich sage, ich erwerbe 15 Units und zahle einen Preis dafür, dann ist die Frage, wann hole ich, wie du so schön gesagt hast, den größten Teil meiner Cash-Inflows eigentlich ab? Vermutlich durch den Verbrauch der ersten 2-3 Units. Und damit hat im Grunde genommen jene Unit eigentlich einen anderen Wert.
Ja. Ja. Dann müsste man auf eine wertbasierte, das ist ja genau der Punkt, dass man sagt, wenn irgendwo Preise eine Rolle spielen, also ich habe jetzt 15.000 Produkte, die ich auf einer Maschine produzieren kann,
dann muss ich auf die 15.000 Einheiten gehen. Es geht nicht um den Wert, sondern um die Anzahl. Und wenn später die Preise mal steigen, weil mein Produkt irgendwo mehr nachgefragt wird, dann hat das keinen Einfluss darauf. Das ist so die Idee, die so dahinter steckt. Es geht eigentlich nicht um den Wert. Also die Preisänderungen dürfen eigentlich keinen Einfluss haben. Jetzt hat man es versucht hier nochmal, aber wenn du eine Preisänderung hast, dann könnte das ein Hinweis sein auf Veralterung oder wie auch immer. Wobei ich mir halt da die Frage stelle, ob das dann der Filmindustrie hilft. Und deswegen habe ich gesagt, also für mich ist eigentlich die grundsätzliche Frage nochmal, ist es eigentlich richtig zu sagen, Consumption of Economic Benefits ist eben halt nicht die Generierung von Cash-Inflows, was dann auch den Wert mit, wie auch immer ich die Unit definiere, was den Wert dann mit berücksichtigen würde. Und ich bin jetzt kein Anhänger des Matching Principles, aber im Endeffekt kann ich auch sagen, also was ist am Ende, sind die Economic Benefits, das sind für mich die Cash Inflows, darum geht's. Und wenn ich die konsumiere, indem ich eben halt zum ersten Mal meinen Film zeige und kriege dafür einen höheren Betrag als später, dann kann ich auch sagen, das ist ein Konsum der Economic Benefits. Weil konsumiert habe ich sie jetzt, ich habe zum ersten Mal den Film gezeigt, habe dafür 10 Millionen bekommen und damit habe ich eben halt diesen Teil der Economic Benefits konsumiert.
Übertragen wir das mal auf eine Maschine. Maschinen mit Nutzungsdauer 10 Jahre, meinethalben. Anschaffungskosten 1 Million. Und du würdest im ersten Jahr bereits Produkte auf dieser Maschine fertigen, die dir einen Gewinn in Höhe von 1 Million bringen. Gewinn. Ich nehme bewusst Gewinn, um zu sagen, Gewinn setze ich jetzt mit maximalem Nutzenpotenzial gleich. So, das Nutzenpotenzial, was ich erworben habe, ist 1 Million.
Das würde ich anders sehen.
Ja, aber dann das
Nutzenpotenzial hat ja nichts mit deiner Kostenstruktur zu tun.
Nein, aber die Frage, glaube ich, ist, man kann es, wenn du den Vergleich ziehen willst zu der Filmindustrie und du sagst, ich habe am Anfang im Grunde genommen eigentlich mehr Nutzen erreicht. Insofern hat sich im Grunde das Recht, was ich erworben habe, eigentlich schon ein Stück weit abgenutzt. Ich habe einen Teil dieser Benefits bekommen. Wie würden wir das analogisieren im Grunde genommen zu einer Maschine, auf der ich im Grunde genommen von der ersten Minute an so profitabel bin, dass ich eigentlich die Bestehungskosten, die ich selbst hatte, die Kosten praktisch für den Erwerb dieses Potenzials schon wieder reingeholt habe?
Das wären die prognostizierten Maschinenstunden und deren Anfall innerhalb der Nutzungsdauer. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe im ersten Jahr 1 Million Gewinn tatsächlich auch, woran liegt das? Liegt das daran, ich habe die Maschine jetzt voll ausgenutzt, erwarte aber, dass ich sie in den zukünftigen Jahren, selbst wenn ich sie noch nutzen könnte, würde ich aber nicht produzieren, wenn ich entsprechend nicht mit einem Gewinn verkaufen kann.
Aber wie würden wir in dem Fall abschreiben? Wir würden doch wahrscheinlich nicht sagen, dass ich im ersten Jahr die gesamten Anschaffungskosten wegputze, oder?
Wenn ich die Frage ist, was passiert in den restlichen 9 Jahren?
Ja, eben, aber das
ist also, gehe ich davon aus, dass ich die Maschine dann einmotte?
Nö. Dann würde ich. Ich würde sie weiter nutzen.
So, und ich würde sie auch weiter mit Gewinn nutzen.
Ja.
So, dann würde ich dann entsprechend nach der Gesamtproduktionszahl, die vorgesehen ist, über die Nutzungsdauer der Maschine.
So, anschauen. Wenn ich das jetzt aber übertrage, dann würde ich das auf was umlegen jetzt im Hinblick auf den Zuschauerwert oder wie man das nennen sollte, die Werbeeinnahmen. Was ist dann in diesem Fall das Potenzial?
Du schreibst ja nicht ab, du schreibst ja deine Anschaffungskosten ab. Diese Anschaffungskosten müssen ja nicht unbedingt, ich würde sich auf Gewinn, also nochmal ein Gewinn
ist für mich. Nein, klar, aber ich brauche ja in irgendeiner Form eine Proxygröße, ja,
aber die ich verwende. Das ist die Anzahl der Gesamtzuschauer. Und bei einem Blockbuster habe ich wahrscheinlich, wenn ich den zum ersten Mal ausstrahle, schauen 8 Millionen zu. Wenn ich zum dritten Mal wiederhole, habe ich nur noch 1 Million Zuschauer.
So, dann würdest du aber sagen, wenn ich jetzt sage, ich habe 15 Mal die Möglichkeit, einen Film auszustrahlen, dann würdest du ein Gesamtpotenzial dahinterlegen von sagen wir 20 Millionen Zuschauer und dann würde ich im Grunde genommen halt nur gucken, wie viel haben wir uns eigentlich zugeguckt.
Richtig.
Und gleichbedeutend mit dem Revenue-Based Ansatz, weil am Ende sind das genau die Umsätze. Bei der ersten Auswahl habe ich halt die Hälfte schon weg. 10 Millionen gucken sich den Blockbuster an, sehen zum ersten Mal, weiß ich nicht, irgendeinen Film und zum zweiten Mal sind es nur noch 10 Millionen und
klar.
Die 15. wird irgendwo auf keine Ahnung welchem Sender gezeigt, da gucken nur noch
richtig,
10.000 Leute.
Aber das war das, was du vorhin als flapsigen Kommentar bezeichnet hast, dass im Grunde genommen halt die Erlösgröße und die Verbrauchsgröße beide abhängen eigentlich von derselben Größe, was häufig sonst eben nicht der Fall ist. Ja? Ich habe häufig andere Größen. Und hier ist es so, dass die Größen exakt identisch sind.
Ja, die sind korreliert, aber ich bin mal, da müsste man jetzt jemanden aus der Filmindustrie fragen, aber ich glaube nicht, dass die wie auch immer man das nennt, die Zahlen, die ich bekomme, eben halt dadurch, dass ich das Ganze, ich meine, das Geld bekomme ich ja von den Leuten, die Werbung schalten. Dass das genau korreliert damit, dass ich sage, am ersten Mal kriegst du genau den Betrag bezogen auf die Zuschauer, x Millionen, und wenn es am Ende nur die Hälfte ist, kriegst du nur noch die Hälfte. So wird das nicht laufen. Also, von daher, das ist eine Annäherung dann sehr wahrscheinlich, aber und wir kommen wieder zu dem Punkt, ist der Verbrauch eine Menge, eine Mengengröße oder eine Wertgröße? Wenn es eine Wertgröße ist, sind eben halt auch Preisschwankungen mit drin. Und da stelle ich mir die Frage, was sind Benefits? Ist der Benefit in einer Maschine, in einem Ding, sind das die Mengen oder ist es das Geld, was ich bekomme? Ich habe die Frage bewusst so formuliert, dass eigentlich die Antwort nur eine sein kann, aber es kann also ich verstehe ja bei einer Maschine, dass man damit dann eher so an die Grenzen stößt und sagt, naja, also willst du da wirklich Revenue-Based machen, weil es ist natürlich dann auch wieder so eine Frage der verlässlichen Messung. Ich muss ja irgendwo mal hingehen und sagen, die Maschine kann ich 10 Jahre produzieren. Wenn ich die Bewertung nehme, ich kann sehr wahrscheinlich sagen, mit der Maschine kann ich 15.000 Produkte herstellen, aber über 10 Jahre zu prognostizieren, was werde ich denn in 5 Jahren für das Produkt bekommen, so, das wird sehr schwierig sein. Bei so einem Filmrecht wird das anders sein. Also da glaube ich schon, da gibt es Unterlagen, da weiß man, wenn ich das Ding zum dritten Mal zeige, dann weiß ich, das interessiert in Deutschland schon keinen mehr. Da kann ich abschätzen, was ich da bekomme. Also da kann ich dann auch die Verteilung über den Wert eher hinbekommen. Gut, aber wie gesagt, am Ende ist die Frage, die ist es eine Wertgröße oder eine Mengengröße? Und man versucht sich hier jetzt mit dem 62b so ein bisschen zu behelfen und merkt, naja, in manchen Fällen könnte die Wertgröße ein Hinweis sein auf eine Veralterung. Und über die Veralterung kann ich natürlich dann wieder abschreiben. Wobei die Frage von Efrag dann auch richtig ist, was ist denn das dann? Ist das ein Teil der Abschreibung oder ist das dann ein Impairment-Thema? Also kann ich das praktisch in meine Abschreibungspattern mit berücksichtigen von Anfang an oder ist es dann ad hoc Impairment? Jetzt musst du halt gucken, ja, das ist auch nicht so klar.
Meine Konklusion wäre bislang die, auf der sehr praktischen Schiene, wir haben bis Anfang April Zeit, wir wissen, dass wir von jemandem, der früher mal bei D-Dots gearbeitet hat und jetzt bei einem Fernsehsender arbeitet, noch einige Unterlagen bekommen werden. Wir sind gut, mehr als gut in den Startlöchern, müssen aber nicht zu, ich weiß nicht was kommt, an endgültiger Konklusion. Der Text, wie er im Moment ist, ist sicherlich suboptimal. Vielleicht muss man nochmal darauf hinaus, was war eigentlich der Ausgangspunkt? Denn wir haben ja 2 Themen sozusagen. Der Ausgangspunkt war, dass man Revenue-Based verbieten wollte. Und den haben wir im Moment weniger angesprochen. Wir haben mehr angesprochen, wird mit dieser Keule nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und irgendjemand kriegt was verboten, bei dem ausgesprochen nur das Sinn macht. Und wir müssen ja jetzt nicht nur den Fall der Filmrechte im Hinterkopf behalten, sondern wir müssten auch nochmal wieder überlegen, wen wollten wir eigentlich rauskegeln. Und der Text, so wie er ist, ist mehr auf das erste Thema eingeschossen worden, dass man sehr apodiktisch sagt, Revenue-Based ist des Teufels. Und dass dann die Ausnahme davon nicht in der Basis for Conclusion verschwinden darf, ist meines Erachtens auch offensichtlich, weil sonst irgendwie, wie gesagt, weil der eine einen übergebraten kriegen soll, jetzt alle einen übergebraten kriegen und das irgendwie am Thema vorbeigeht. Aber das ursprüngliche Thema müssen wir auch nochmal leicht adressieren.
Nur zur Klarstellung, wollte man Revenue-Based verbieten oder war es so, dass man nicht eher gesagt hat, Revenue-Based war nie erlaubt? Und das wollen wir deutlicher zum Ausdruck bringen. Weil, ne, ich glaube, das ist und jetzt versucht man dann wieder durch die Hintertür zu Mechanismen zu kommen, die trotzdem für einige Industrien dann eben noch suitable sind.
Was man sicherlich auch, was hier auch reinfällt, was ursprünglich mal, glaube ich, die Frage war, war gar nicht die Filmindustrie insbesondere, sondern da ging es um die IFRIC 12-Fälle, also Autobahnen und sonst was ich eben halt nutze. Kann ich da eben halt auch eine Revenue-Based-Abschreibung vornehmen? Oder muss ich eben halt danach gehen, ich gehe davon aus, ich habe im ersten Jahr 10.000 Leute, die auf der Strecke fahren, danach 50.000 Leute und so weiter. Also auch hier wieder mengenbasiert oder geht es auch um Werte? Also das ist.
Darf ich nochmal gerade kurz nachfragen? Habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Ich habe doch bei IFRIC 12 im Prinzip 2 Modelle. das Financial Asset und das Intangible Asset. In diesem Falle müsste es doch das Intangible Asset gewesen sein. Denn das Financial Asset, was mache ich denn mit dem Financial Asset? Amortized Cost inklusive des etwas anderen Impairment. So dass ich mich grundsätzlich schon fast ausschließlich im Thema Intangible aufhalte, wobei natürlich bei so einer Service Concession mit einer Autobahn als Unterunderlying ich schon sehr nah am Beton bin, während ich bei den Filmrechten zwar auch am Zelluloid bin, aber nicht ganz so sehr.
Also ich würde vorschlagen, für die öffentliche Diskussion können wir ja die vorläufige Meinung festhalten und der Herr, von dem Frau Kneuers gesprochen hat, von ProSieben, wollte eigentlich auch kommen zur öffentlichen Diskussion und hat vielleicht auch neue Erkenntnisse, weil die da auch jetzt Analysen und Berechnungen machen bezüglich der Linearität der Werbeeinnahmen mit Zuschauerquoten. Die Frage ist, ob sie das vorher im Umlaufverfahren abgestimmt werden haben wollen oder wir das als wirklich vorläufige Meinung für die öffentliche Diskussion kundtun und dazwischen, also bis zur Abgabe der endgültigen Stellungnahme, ist ja noch die März-Sitzung, die wir nutzen können.
Ich stelle mal eine Frage, die hoffnungsvollerweise uns nicht zeitlich immens zurückwirft, aber um das Thema von Herrn Flatt vielleicht nochmal aufzubringen, wenn wir nach wie vor Probleme damit haben, was die Konsumation von Intangibles ist, ist das eigentlich ein Thema, was in AIP untergebracht werden darf? Es ist im Moment kein AIP, es ist ja aber potenziell aus dem AIP nur ausgegliedert worden, um die Kommentarfrist zu verlängern. Denn unter dem Motto Clarification of Acceptable Methods ist ja nicht eine fundamentale Debatte der Konsumation gemeint. Wie fundamental wollen wir denn werden? Oder wollen wir es flach halten?
Na, ich meine, wenn man jetzt tatsächlich das Fass etwas größer aufmacht, dann muss man wahrscheinlich auf deine Fälle, nämlich mit der progressiven Abschreibung, genauso eingehen. Wobei dann das Potenzial wahrscheinlich, die Potenzialermittlung noch schwieriger wird. Nicht?
Also ich hätte nichts dagegen, ja, dass man das, also zumindest anmerkt, dass das, ich meine, welchen Anteil haben denn immaterielle Werte und Rechte am Werteverzehr von Unternehmen und an den Business Models? Und die haben in der Vergangenheit natürlich massiv zugenommen und mehr, also dass man, es gibt natürlich Projekte von zu Intangibles, die schiebt das Board natürlich auch aus bestimmten Gründen immer weit von sich. Das hier ist aber zumindest ein Teilaspekt, den man vielleicht losgelöst von einem Bilanzansatz der Intangibles mal beurteilen könnte.
Wäre es dann zumindest auch angeraten, dass man sagt, warum kümmert ihr hier um IAS 16? War das dann nicht überhaupt Sinn zu sagen, kommt, das Thema könnte doch eigentlich gleich mal parken. Entscheidend ist doch eigentlich, was in 38 passiert und nicht in 36.
Wenn man wirklich von IFRIC 12 kommt, kann man eigentlich nicht in 16 landen, ne?
Ich glaube auch, dass das Thema ist hier tatsächlich. Deswegen war die Frage ja eben auch vollkommen gerechtfertigt, wie wende ich das auf eine Maschine an? Also bei einer Maschine würde ich schon eher sagen, klar, die nutze ich und je nachdem, wie viel Sachen ich darauf produziere, das ist eigentlich, dann ja, da nimmt dann der Nutzen irgendwann ab, weil irgendwann geht sie dann mal in die, und das Ganze passt ja dann auch zu der Frage Komponenten und wann mache ich einen General Overhaul und so weiter. Von daher, glaube ich, wäre es sinnvoll zu sagen, wir haben genau das Problem im 38, da haben wir wirklich die Frage, da nutzt sich die Sache im Sinne von Abnutzen eines Tangibles, stellt sich die Frage nicht. Und da könnte man wirklich die Frage stellen, ich bin immer noch der Meinung, dass man sich überlegen sollte, ist dann eine Revenue-Based Abschreibung nicht sinnvoll in dem Sinne. Also da, das würde ich jetzt in dem Fall bei einem Intangible würde ich jetzt nicht sagen, das ist Unsinn, das ist nicht die Consumption of Benefits. gute Argumente bringen, dass es doch die Consumption of Benefits sind bei einem Intangible. Also.
So wie US-Gap-Patient ist eine separate Regelung für die Fälle.
Nö, das ist ja nur für Filmrechte, glaube ich, ne, was die Amerikaner da haben. Aber wie gesagt, das geht ja über das geht in anderen Fällen. Also ich kann mir auch vorstellen, hier in der Pharmaindustrie oder so, royalty-based, irgendwie Intangibles, also das ist ein Thema, das relativ breit ist.
Nicht nur die Filmrechte. Ausnahme von den Filmrechten wurde immer mit der Größe der betroffenen Zahlen begründet.
Vertriebsrechte zum Beispiel bei uns in der Financial Service Industry, ein Thema, wo wir zeitlimitierte Exklusivvereinbarungen haben mit Vertriebspartnern, die im Upfront gezahlt werden. Und hier auch die Frage.
Kundenbeziehung auch. Also wenn ich eine Gruppe von jungen Kunden kaufe und auch in der Versicherungsindustrie, wo ich denke, oh, da kommt dann hinterher die Heiraten, dann kommen die Wohngebäude von Versicherungen und 3 Autos hinterher und 4 Krankenversicherungen für die Kinder wiederum noch.
Lebensversicherung.
Ja.
Gut, also das heißt Quintessenz, wenn ich das richtig jetzt zusammenfassen kann, in ES16 das, was jetzt geregelt ist, dass die oder klargestellt wird, dass die umsatzbasierte Methode keine zulässige Abschreibungsmethode ist, lassen. Alles andere, was derzeit in Basis von Conclusions zu dem oder dem anderen oder zu den beiden Standards derzeit unklar ist, in den ES38 zu verlagern. Also bezüglich jetzt dieser Umsatz.
Aber da dann auch nochmal, doch, so habe ich den Eindruck, überdenken, ob das, was man jetzt im Moment, ich habe teilweise ein bisschen den Eindruck, dass das Board mal gesagt hat, ja, das ist keine Consumption of Future Economic Benefits, aber man merkt doch, dass es in manchen Fällen Sinn macht. Und dann hat man in 32b versucht zu sagen, naja, vielleicht ist das dann ja näherungsweise so, da ist ein Indikator, ich mag falsch liegen, ich habe jetzt auch die Board-Sitzung nicht verfolgt. Aber wenn man das so liest, hat man so den Eindruck, wir würden ja gerne euch die Möglichkeit geben, aber dürfen wir halt nicht, aber der 62b hilft euch vielleicht. Also mag auch, dann wäre unser Punkt auch der, dass man sagt, vielleicht müsste man für den 38 wie in der Besonderheit von Intangibles, was die Abnutzung angeht, die eben halt nicht so wie bei den Intangibles ist, ob man da nicht tatsächlich doch nochmal überlegt, macht es da nicht Sinn, eine Revenue-Based? Solange es verlässlich messbar ist, und zwar das sowieso immer eine Frage, klar, ich kann nicht hingehen und sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da in Revenues mache, jetzt werde ich mal so Finger in die Luft stecken, dann muss ich natürlich irgendwo auch linear vorgehen. Ich glaube, das sagt doch der 8.0 linear. So, aber wenn du eine bessere Methode hast und die muss verlässlich messbar sein, bestimmbar sein, dann meine ich, wäre unser Ansatz schon, doch nochmal drüber nachzudenken, ob eine Revenue-Based da nicht Sinn macht und ob ich nicht auch da argumentieren kann, das ist eine Consumption of Benefits.
Ja. Und das Netz ist ja ohnehin immer das Imperant.
Gut, somit übergebe ich zurück an Frau Knorr. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und dann schließe ich hiermit die erste Sitzung des Jahres 2013.